Ein frohes neues Jahr euch allen. Und damit würde ich gerne die ganze frohes neues Jahr-Schenkerei in meinem Sinne für beendet erklären. Denn ich weiß nicht, wen ich alles schon frohes neues Jahr geschenkt habe und wie lange das eigentlich so dauert im Jahr, bis man das letzte Mal sagt. Also von mir hört ihr es nicht mehr. Allen euch da draußen, die mich jetzt noch nicht gehört haben, ein frohes neues Jahr. Punkt. So, ja, danke. Du bist ein Gott, der mich sieht. Haben wir viel von gehört. Vielen Dank an Stefan und Heike, die sich jedes Mal nochmal um dieses große Bild kümmern, was uns dann vor Augen ist im Laufe des Jahres. Wir haben schon viel Persönliches gehört. Genauso, finde ich, muss Gemeinde sein. Ohne persönlich geht es gar nicht. Wir haben vieles gehört von Heinz, über Jochen, von Daniel. Und es geht auch persönlich weiter. Wir haben es nämlich mit diesem Vers, mit einem sehr persönlichen Bibelvers zu tun. Eine sehr, sehr persönliche Jahreslosung. Und zwar von einer relativ unbekannten Person. Wer wüsste, ohne dass ich das jetzt abfrage, aber könnt ihr mal die Hand heben, wenn ihr spontan sagen könntet, wer diesen Satz gesagt hat? Das ist natürlich auch, ja, ein paar gehen hoch. Das ist natürlich auch eine Frage, was man schon zu diesem Vers gehört hat, in den letzten Tagen vielleicht oder gelesen hat. Aber er kommt von einer, eigentlich einer unbekannten, recht unbekannten Person, die an zwei Bibelstellen vorkommt, nur an zwei. Und zwar ist das eine Frau namens Hagar. Ja, Hagar. Und die Frage ist heute nicht nur, was uns dieser Vers zu sagen hat. Ja, also er möchte uns ja was sagen, er wurde ausgewählt, damit er uns was sagt, sondern was uns dieser Vers zu sagen hat, der ausgerechnet von dieser Frau namens Hagar gesprochen wurde. So, und ich möchte uns mal mit hineinnehmen in den Text. Ich werde das ein bisschen, weil wir schon ein bisschen zeitlich vorangeschritten sind, ein bisschen kürzen, aber ich möchte euch kurz in den Text mit hineinnehmen und auch in das Leben von Hagar. Zwei Vorbemerkungen. Wir befinden uns textlich und biblisch, chronologisch bei Sarah und Abraham, ja, 1. Mose 16. Sarah und Abraham, dieses alte Ehepaar. Abraham hat eine große, das ist die Situation, die diesem Text zugrunde liegt, Abraham hat eine große Verheißung bekommen, ja, nämlich du sollst zahlreiche Nachkommen bekommen und er ist noch kinderlos, aber es sollen Nachkommen für dich bereit sein. Und von daher wartet seine Frau Sarah jetzt logischerweise darauf, dass sie endlich schwanger wird. Ja, ist, glaube ich, nachzuvollziehen. Und wer war jetzt Hagar? Hagar lebte mit an diesem Haus oder in diesem Haus, an diesem Hof von Abraham und Sarah. Und sie war eine Sklavin, also eine Magd, aber eine Sklavin, muss man eigentlich sagen, aus Ägypten. Die wurde damals einfach mit verschleppt, muss man sagen, die für diese beiden Leute, für den Hof arbeitete. Ja, also das heißt, sie hatte, so war das damals, keinerlei Rechte. Ja, also sie wird vielleicht gut behandelt worden sein. Man hat ja auch ein gewisses Interesse, dass es dem Sklaven irgendwie körperlich gut geht. Er muss ja schließlich morgen auch noch arbeiten. Aber sie hatte keine Rechte. Sie hatte auch nichts, sagen wir mal, was sie vorzeigen konnte. Ja, also sie hatte nichts, sie hatte keine große bedeutende Familie oder keine bedeutende Herkunft. Ja, Ägypten, das war nicht israelitisches Land. Ja, sie hatte keine großen Verdienste oder keinen großen Namen. Sie konnte mit nichts aufwarten, ja, wo sie sagen konnte, oh, ich bin auch jemand. Ja, also das macht mich zu jemandem. So, der Name Hagar bedeutet Fremde, die Fremde. Ja, und so wird sie sich auch ein Stück weit gefühlt haben. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz, aber wir fliegen eigentlich eher durch diesen Text. 1. Mose 16. Doch Sarah, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Erster Vers, kurzer Satz, aber ganz schön bedeutsam, denn das ist die Lebensgrenze von Sarah. Sie kann keine Kinder bekommen. Und das macht, das ist an sich schon ein Problem. Vielleicht kennt ihr Leute, vielleicht gehörtet ihr auch mal selber dazu, liebe Frauen, wenn einer Frau oder wenn einem Paar der Wunsch nach einem Kind verwehrt bleibt. Das ist an sich schon ganz schön hartes Ding, das muss man erstmal unter die Füße bekommen, als Paar und auch als Frau. Und hier hat das auch nochmal eine geistliche Dimension. Also uns ist doch ein Nachkomme verheißen, warum macht Gott das denn jetzt nicht? Also das ist auch ein Hadern mit Gott an dieser Stelle. Ja? Das ist ihre Lebensgrenze, Hadern mit Gott, der Kampf um Verheißung. Vers 2, da sagte Sarah zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, und jetzt kommst, schlafe du mit meiner Sklavin, mit Hagar, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Also das Thema Leihmutterschaft kommt hier ins Spiel, gehen wir jetzt nicht sonderlich stark drauf ein, ist in Deutschland verboten, in anderen europäischen Ländern nicht. Ja, das heißt, eine Frau kann stellvertretend für eine andere Frau Kinder bekommen, in anderen Ländern geht das. Das wird hier noch Thema werden, da wette ich drauf. Also nicht in dieser Gemeinde, sondern hier in Deutschland wird das noch Thema werden. Aber ohne sonderlich darauf einzugehen, kann man ja trotzdem mal fragen, oh, ist ob das so eine gute Idee ist. Also Sarah, ist das so eine gute Idee? So, vielleicht kann ich ja durch sie Kinder haben. Ist das nicht auch eine Art von, also sag mal, von erzwungenem Segen? Also der Segen steht ja irgendwie, der liegt ja im Raum, und dann kommt das Kind nicht. Übrigens 10 Jahre lang schon warten die auf den Nachkommen, der ihnen verheißen ist, und er kommt und kommt und kommt nicht. Und da könnte man ja auch sagen, ja, dann ist das, also Gott muss das schon auch schenken. Das ist seine Verheißung, also muss er auch dafür sorgen, dass die Verheißung eintritt. Sarah macht es hier anders. Sie sagt, wenn Gott das nicht tut, dann helfen wir einfach nach, so auf unsere Weise, mit unseren Mitteln. Und das heißt in diesem Fall Leihmutterschaft. Ja? Erzwungener Segen? Fragezeichen. Vers 3. Sarah gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Ja, das gab's. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Ich gehe auch nicht auf dieses Prinzip Frau und Nebenfrauen, Polygamie und so weiter, gehe ich nicht ein. Es muss in modernen Augen irgendwie, hat das was Skurriles, eine Frau zu haben und eine Nebenfrau. Der Mann schläft mit beiden, logischerweise. Ist das ethisch überhaupt vertretbar? Ist das in Gottes Sinne? Lasse ich mal alles außen vor. Aber was ich nicht außen vor lasse, ist, dass für Hagar das eine Aufwertung ihrer Position ist. Gerade war sie noch die ägyptische Sklavin und jetzt ist sie die Nebenfrau von Abraham. Das ist ein sozialer Aufstieg, könnte man sagen, von der Sklavin zur Nebenfrau. Aber nächstes Thema, sie wird jetzt nicht mehr nur als Arbeitskraft ausgebeutet, als Sklavin, sondern heute würden wir von sexueller Ausbeutung sprechen. Ja? Denn Hagar wird ja nicht gefragt, willst du denn die Frau, die Nebenfrau werden von Abraham? Willst du denn überhaupt ein Kind bekommen? Was ist denn dein Wunsch? Völlig egal. Ja? Also sie hat das zu tun, was ihr befohlen wird, und auch, sagt das mal so deutlich, auch in sexueller Hinsicht. Ja? Sie muss gehorchen und das ist ihre Rolle. Ist natürlich kulturell bedingt, aber ich sage es trotzdem. Das ist vielleicht ihre Lebensgrenze, ihr Schicksal, also ihre Rolle, und die spielt sie auch mit. Vers 4. Abraham schlief mit Hagar und tada, sie wurde schwanger. Oh, wenn das mal gut geht. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarah. Hagar bekommt jetzt was in der Hand, nämlich das erste Mal vielleicht in ihrem Leben Bedeutsamkeit. Sie hat jetzt was, das sie ins Spiel bringen kann, denn ich bin jetzt nicht mehr nur die Sklavin, unbedeutend, ohne Rechte, sondern ich bin jetzt die Trägerin der Verheißung, zumindest für ein paar Monate, für die Monate der Schwangerschaft, bin ich die wichtigste Frau im Land. So, und auch die wichtigste Frau in der Familie. Endlich bin ich bedeutsam. Endlich bin ich mal wer, wird sie sich vielleicht gesagt haben. Und das lässt sie richtig selbstbewusst werden. Ist ja vielleicht gar nichts gegen auszusetzen. Ja? Also sie gewinnt auf einmal irgendwie an Position, an Selbstbewusstsein. Aber dadurch wird sie irgendwie auch patzig und auch ungehorsam und sie wird sogar richtig frech gegenüber Sarah, ihrer Herrin. Ja? Und Hagar lässt Sarah das jetzt mal spüren, wie das ist, auf der Seite der Benachteiligten zu stehen. So, sie nutzt ihre neue Position, ihre Schwangerschaft, nutzt sie für sich, ja, und für ihre Anerkennung. Und wie oft läuft das in dieser Welt und in unserem Leben und ja, überall, wo wir hingucken, läuft das doch genauso, ganz oft so, sagen wir mal, jede Anerkennung, jeder Verdienst, jede Bedeutsamkeit oder auch jede Eigenschaft, die ein Mensch so mitbringt, die kann dazu missbraucht werden, um andere klein zu machen. Sagen wir mal, ich bin ein guter Gitarrist. Ich bin ein sehr guter Gitarrist. Ach, ihr nicht? Du kannst gar kein Instrument spielen? Ah, also geht ganz schnell. Meine Anerkennung, eine Eigenschaft, ein Verdienst, ein Talent, was auch immer, kann man ganz schnell ins Feld führen und andere fühlen sich dadurch schlecht. Ich habe ja 4 Kinder. Also, und das ist mir auch wichtig, eine große Familie zu haben. Ich bin ein Familienmensch. Du hast nur ein Kind? Ah, okay. Also mir ist das ja ganz, wir fliegen 3-mal im Jahr in Urlaub. Das ist mir ganz wichtig, weil ich muss auch rauskommen und zur Ruhe kommen. Ach, du fliegst nur alle zwei, drei Jahre in Urlaub? Oder du bist noch gar nicht in Urlaub geflogen? Also wie schnell geht das, dass die Anerkennung des einen zur Abwertung des anderen führt? Und genauso läuft das hier bei Hagar auch. Die lässt Sarah das spüren. Vielleicht hat sie gesagt, ist im 6. Monat schwanger. Sarah, mein Bauch wächst richtig. Willst du mal streicheln? Willst du mal fühlen? Ah, fies, ne? Fies. Anerkennung als Waffe. Vers 5. Da machte Sarah Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Aus der Frauenkrise, platt könnte man sagen, aus dem Zickenkrieg, wird eine Ehekrise. Ja? Schuldvorwürfe, Zorn, Unzufriedenheit, der Haussegen hängt schief. Kennen wir natürlich gar nicht, dass unser Haussegen schief hängt. Aus der Krise zwischen Zweien, aus den beiden, wird die Krise von den anderen beiden. Ein Haifischbecken. Vers 6. Abraham entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarah hart mit ihr umsprang, also sie wieder demütigen wollte, lief Hagar fort, sie floh. Ja? Abraham, finde ich, macht in der ganzen Geschichte keine gute Figur. Seine Konfliktlösung lautet, jeder wieder auf seine Position. Sarah nach oben, Hagar nach unten. Und jetzt geht es so weiter wie vorher. Die Situation eskaliert. Jetzt hat Sarah wieder die Position vom Anfang und auch das Mandat des Hausherrn. Und was macht sie? Sie macht es auch nicht besser als Hagar vorher mit ihr. Sie lässt Hagar das jetzt wiederum spüren. Jetzt kriegst du das zurück. Du hast mich schlecht behandelt, jetzt behandle ich dich schlecht. Kennen wir alle gar nicht, dass wir das so machen. Hagar flieht. Auf gut Deutsch heißt das Rache. So, mehr ist es nicht. Wie du mir, so ich dir. So. Hagar flieht in die Wüste. Was soll sie auch als rechtslose Frau irgendwie machen? 7. Vers. Da fand sie der Engel des Herrn in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, 8. Vers gleich mit, er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarah, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah, antwortete sie. Also eine Situation der Orientierungslosigkeit. Aber das muss man dem Engel irgendwie also zugestehen, das sind gute Fragen, die er da stellt. Woher kommst du? Wohin willst du? Also das sind sortierende Fragen. Woher kommst du? Wohin willst du? Die sind eigentlich immer gut. Wenn das Ziel nicht klar ist, ist auch nicht klar, ob der Weg gerade der richtige ist. Und so weiter. Ja? Kennt ihr aus eurem Leben. Ob der Ort, an dem du jetzt bist, der richtige ist, hängt entscheidend an dem Zielort, wo du hin willst. Also Hagar ist hier in einer Orientierungslosigkeit, Ohnmacht. Sie kann nicht vor, weil sie weiß nicht wohin. Sie kann auch nicht zurück, weil da kommt sie gerade her und da will sie nicht wieder hin. Ein Wüstenort, ja? Kennen wir auch. 9. Vers. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Also vielleicht hat sie mit dem Engel gesprochen, vielleicht auch mit Gott persönlich. Ich würde sagen, Gott, das habe ich mir nur anders vorgestellt. Also ich soll wieder dahin zurückgehen. Also da bin ich ja gerade hergekommen, weil es mir schlecht ging. Warum sagst du mir jetzt, ich soll zurückgehen? Ja, das ist das Ringen mit dem Willen Gottes. Zumutung kann man das auch manchmal nennen. Gott mutet uns Wege zu, die wir eigentlich nicht gehen wollen. Vers 10. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, also dir, Hagar, mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Vers 11 mit dabei. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Ismael heißt, der Herr erhört, Gott erhört. Ja? Sie bekommt tatsächlich als ägyptische, bedeutungslose Frau selber eine Verheißung. Ja, Gott verheißt ihr eine große Nachkommenschaft. Und man kann ja fragen, wer ist dieses Volk denn im Laufe der Geschichte? Also ja, welches Volk entsteht denn da aus ihr heraus? Hagar gilt heute, vielleicht weiß es der eine oder andere, Hagar gilt heute als die Mutter der Araber, die arabische Volksgemeinschaften, nicht mal. Ja? Soll heißen, große Verheißungen sind von Anfang an der Bibel nicht nur den Stammvätern Israels vorbehalten. Kann man ja mal drüber nachdenken. Alles konzentriert sich immer auf die Stammväter, auf Israel, auf Gott tut an ihnen was, aber er tut auch an anderen was. Hier kriegen wir es mal mit. Vers 12. Dein Sohn wird ungezähmt sein, also der Nachkomme, der dir verheißen ist, wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Na super, Verheißung sehr schön, also sehr schön, ja, aber dann auch wiederum so. Verheißung mit einem großen Aber, könnte man sagen. Also keine idyllische Verheißung, sondern wieder mit Kampf, wieder mit Kampf. Man kann fast fragen, kann es denn nicht mal ohne gehen, ohne Kampf, ohne Komplikationen? Irgendwie scheint das im Leben und auch in einem Leben mit Gott irgendwie immer dazu zu gehören. Also den Kampf erspart er uns irgendwie scheinbar doch nicht. Verheißung und Kampf gehören denn doch zusammen. Die ersten 12 Verse, unser 13. kommt gleich. Ich fasse mal zusammen und zwar in einer sogenannten Word Cloud. Nämlich die Worte, die ich gerade so ein bisschen exemplarisch gesagt habe, sehen wir nochmal hier und ich lasse, also hier ist nichts Neues, steht nichts Neues, ich lasse euren Blick einfach mal freien Lauf, fliegt mal drüber. Ich hoffe, das kann man lesen, auch die weißen Begriffe. Okay. Und wenn man auf diese Worte schaut und auf diese Wortwolke, auf diese Word Cloud, da muss man sagen, das ist der Inhalt dieses Kapitels und das ist auch der Inhalt, das Leben von Hagar. So sieht das Leben aus. Und meine erste Reaktion wäre, Mann, oh Mann, oh Mann, was für ein Chaos. Was für ein Chaos. So, das Ringen um Anerkennung und schlechte Entscheidungen und missbrauchte Macht und Unterdrückung, Ausbeutung, der Kampf um Verheißung, also Glaube geht auch nicht einfach so, die schiefen Beziehungen, die da drin liegen, diese Dreiecks, von vornherein finde ich zum Scheitern verurteilte Dreiecksbeziehungen zwischen Abraham, Sarah und Hagar, der Kampf ums Ansehen und so weiter, welch ein Chaos das Leben von Hagar war. So, und dann entdeckt sie mitten in diesem Chaos, in der Wüste, in einem Leben voller Unklarheiten, voller voller Fragezeichen, entdeckt sie, wer Gott ist. Vers 13, da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte durch diesen Engel, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir behalten ihr Leben im Auge, ja? Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt sie. Du bist ein Gott, der mich als Person sieht, als eigenständige, als Persönlichkeit sieht. Du bist ein Gott, der mir bis auf den Grund sieht. Du bist ein Gott, der hinter meine Fassaden schaut. Du bist ein Gott, der mir in meiner Orientierungslosigkeit einen Weg eröffnet, ja? Der mir eine eigene Verheißung schenkt. Ist ganz schön, dass ich Teil der Verheißung von Abraham bin, aber Hagar kriegt hier eine eigene Verheißung. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich sehe mein Leben und jetzt sehe ich dich, Gott, der mich mit all dem, also mit all dem sieht. Man könnte sagen, Hagar entdeckt mitten in ihrem Leben voller Winde und Gegenwinde und Orkane, entdeckt sie diesen Ort der Windstille, wo alles ruhig ist. Alle Winde mal beiseite und diesen einen Ort der Windstille, so ein Ort des Schaloms, ja, des inneren Schaloms, wo ihr Herz klar kriegt, Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Der mich sieht. Ja, und man kann nur sagen, Hagar, wie gut, also wie gut, dass du diesen Satz in deinem chaotischen Leben, dass du dich in diesem Moment, dass du diesen Satz klar gekriegt hast für dich. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist dein Satz. Das ist dein Satz, Hagar. Denn dieser Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, steht jetzt. Und er ordnet das Leben auch manchmal neu. Aber dieser Satz erspart ihr gar nichts. Alle Begriffe sind noch so wie vorher auch da. Ja, mit diesem Satz hat sich objektiv in ihrem Leben gar nichts verändert. Es heißt ja auch vom Engel, geh wieder zurück. Ja, geh wieder zurück in das Leben, von dem du herkommst, in dein Chaos hinein. Ich, der Gott, der dich ansieht, ich rette dich, ich bewahre dich davor nicht. Ja, also ich bin kein Fluchthelfer. Ich setze dich nicht, ein Fluchthelfer, der dich aus deiner Leitsituation rausholt, Halleluja, und dann irgendwo anders im Paradies wieder absetzt. Nein, wird nicht passieren, sondern ich statte dich aus. Ich bin ein Gott, der dich sieht und jetzt geh zurück in dein Leben. Ich statte dich aus. Lebe als Mensch, der im Kern gesehen ist, der im Herz gesehen ist. Weil ich Gott dich ansehe, bist du ein angesehener Mensch. Wir sind angesehene Menschen. Ja, es werden Stürme kommen, ob innere oder äußere, die auf dich zukommen, aber ich verspreche dir, ich werde an deiner Seite sein und bleiben, auch in den Stürmen. So, und wenn Hagar, das wäre vielleicht eine meiner Reaktionen, aber ich traue die Hagar auch zu, wenn Hagar in diesem Moment gedacht haben sollte, ich kann nicht zurückgehen, daher komme ich ja, ich kann das nicht, ich kann nicht wieder zurückgehen, dann sagt Gott in demselben Moment, doch, du kannst. Du kannst. Du bist ein angesehener Mensch und du kannst zurück. Du kannst in dein Leben. Und du musst auch. Es ist dein Leben. Es gibt kein anderes. Es gibt kein zweites, kein Leben B oder kein perfektes Leben, sondern es gibt das eine Leben und das ist dir zugemutet und zugetraut und dafür stelle ich dich auf. So, du bist ein angesehener Mensch. Und die Frage heute liegt eigentlich schon auf der Hand. Kann dieser Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, kann dieser Satz, der über diesem neuen Jahr steht, zu deinem Satz werden? Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Völlig klar, mein Leben, meine Word Cloud und eure Word Cloud, deine Word Cloud sieht völlig anders aus. Ja? Aber ich habe es im Herz, ich habe es im Zentrum, kann das mein Satz sein? Du bist ein Gott, der mich sieht. Frage. Gott, wenn ich auf mein Leben schaue, auf meine Situation, auch auf komplizierte Wege und auf Beziehungen, die mich Kraft kosten. Beziehungen kosten auch Kraft. Beziehungen sind schön. Das Schönste, was es gibt, aber sie kosten auch Kraft. Und sie sind manchmal echt kompliziert. Ich bin gerne Papa, aber es ist manchmal auch echt kompliziert. Und es kostet auch manchmal echt Kraft. Und ich bin gerne mit Menschen zusammen, aber es ist auch manchmal anstrengend. Und euch geht das miteinander und mit mir auch nicht anders, das weiß ich. Wenn ich auf mein Leben schaue, auch auf meinen Glauben, Glaube verändert sich, wir verändern uns und Glaube verändert sich mit. Ich sehe dennoch in alledem, in meinem Leben sehe ich dennoch auf dich, denn du siehst mich. Kann das mein Satz werden? Kann das dein Satz werden für dieses Jahr? Auch dieses Jahr wird nicht komplikationsfrei gehen. Ich gönne uns allen das, was Hagar erlebt hat, also ihren Satz auszusprechen, du bist ein Gott, der mich sieht, und mit diesem Satz zurück in sein Leben zu gehen, auf dieses Jahr, in dieses Jahr zu gehen und sagen, egal was kommt, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich schließe mit der Einladung, gewinne in der Stille, hier ist es die Wüste, gewinne in der Stille, in der Wüste, diesen Satz für dein Leben, für das Jahr, das vor dir liegt, für dein Herz, und dann geh zurück in dein Leben. In deine Herausforderungen, die kommen werden in diesem Jahr, stell dich. Du kannst. Du kannst. Geh nach vorne und geh in dein Leben, aber als angesehener Mensch. Amen.